Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Tod der amerikanischen Lyrikerin Renee Nicole Good lässt den USA und der Welt und auch den Feuilletons keine Ruhe. In der Frankfurter Rundschau sieht Michael Hesse darin die endgültige Zerstörung des amerikanischen Geistes. Er schildert noch einmal den Tathergang. Eine Frau in ihrem Auto, auf einer schneebedeckten Wohnstraße in Minneapolis, sagt: "Ich bin nicht böse auf dich", zu einem maskierten Beamten, Sekunden bevor er seine Waffe zieht und sie erschießt. 3 Schüsse auf eine Mutter mit 3 Kindern. Die Bundesregierung in Washington erklärt den Schusswaffeneinsatz als Notwehr. Michael Hesse kommt in seiner Analyse zu dem Schluss: "Der Tod von Renee Nicole Good ist ein weiteres schreckliches Zeugnis des autoritären Umbaus, der sich seit Trumps Rückkehr ins Amt vollzieht. Die Bundesregierung interveniert direkt in städtische Räume, untergräbt lokale Autoritäten, entwertet staatliche Ermittlungen, diffamiert Zivilisten als Terroristen und setzt auf die Logik der Bestrafung, bevor überhaupt Ermittlungen beginnen konnten. Es sind Zeiten, die man sonst nur aus dystopischen Schockern aus Hollywood kannte oder als in Europa Faschismus und Nationalsozialismus ihre Fratzen zeigten." In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung weist Tania Martini darauf hin, dass die Trump-Regierung immer mehr Ähnlichkeit mit dem autoritären Unrechtsregime in Venezuela hat, welches sie gerade gestürzt hat. Das dürften Vance und sein Chef, der alle, die mit den Methoden der umstrittenen ICE-Polizeitruppe nicht einverstanden sind, als radikale linke Gewalt- und Hassbewegung denunziert, mit Nicolas Maduro gemeinsam haben, der in seiner Regierungszeit Tausende von Menschen außergerichtlich töten ließ. Terroristen sind immer die anderen. Und schuld ist natürlich immer der Terrorist, auch wenn er eine unbewaffnete Frau ist, die für demokratische Rechte eintritt. Tania Martini in der FAZ. In puncto Venezuela hat Trump ja immerhin ganz unverhohlen zugegeben, dass es ihm ums Öl geht. Die Süddeutsche Zeitung fragt zu Recht: "Hatte die Welt sich von diesem Stoff, nachdem sie jahrzehntelang süchtig war, nicht schon losgesagt? Wenigstens ein bisschen?" Der Wissenschaftler Benjamin Steininger vom Forschungskollektiv The Beauty of Oil antwortet darauf im Interview: "Öl hat im 20. Jahrhundert wahnsinnig viel ermöglicht. Heute ist es aber kein produktiver Stoff mehr. Noch mehr flächenfressende Zersiedlung, noch mehr SUVs braucht niemand. Aber wer zuletzt am Pokertisch sitzen bleibt mit einem fossilen Ass im Ärmel, kann eine andere Zukunft ausbremsen." Dass Trump und die großen Weltakteure sich weiterhin über fossile Reichtümer wie Öl definieren, lässt sich Steininger zufolge auch anthropologisch erklären. "Es gibt eine uralte Verbindung des Menschen zum Feuer", sagt er. "Wir sind keine natürlichen Wesen, sondern Kulturwesen, weil wir seit hunderttausenden Jahren mit dem Feuer zusammenleben. Wir haben unsere Welt durch Feuer geschaffen." Zum Schluss noch zu einem ganz anderen, sehr viel greifbareren Thema. In der Welt befasst sich Jens-Ulrich Eckhardt mit einem neuen Hightech-Baustein des Spielwarenkonzerns Lego. Ohne hier zu sehr in die technischen Details zu gehen, es geht in seinem Text um den neuen Smart Brick, einen Lego-Stein, der Geräusche machen, leuchten und Figuren erkennen kann. Eckhardt zeigt sich wenig begeistert von den smarten Steinen, wenn er schreibt: "Lego spricht von der bedeutendsten Weiterentwicklung des Systems seit Einführung der Minifigur im Jahr 1978 und verweist auf eine Vielzahl neuer Patente, die vor allem die extreme Miniaturisierung der Elektronik betreffen. Vielleicht liegt gerade in dieser Pressemitteilung des Pudels Kern. Denn smart sind bei Lego in erster Linie die Patentanwälte und Marketingleute." Ob man nun wie Eckhardt den Niedergang von Lego prophezeit oder weiterhin Fan bleibt, angesichts der Weltlage tut es fast gut, sich zwischendurch einfach mal eingehend mit der Zukunft von kleinen Steinen zu beschäftigen.